Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hi Robert.
Hallo Sabrina, ich hoffe, dass es dir gut geht.
Ja, mir geht's gut. Ich habe eine Woche Hildesheim hinter mir an
Sehr
der HWK.
Gut.
Und genau, starte morgen wieder in meine normale Woche, normaler Alltag von Student zu Mami und Arbeitnehmerin. Und du?
Bei mir ist alles gut. Ja, morgen wieder eine normale Arbeitswoche. Ich kriege morgen eine neue Kollegin. Ich bin ganz froh, Unterstützung. Ich glaube, da ist jeder zurzeit irgendwie auch froh zu bekommen. Und von daher starten wir ganz motiviert morgen in die neue Woche.
Jetzt kriegen wir wahrscheinlich Anfragen. Wie habt ihr es geschafft, trotz Fachkräftemangel Leute
zu kriegen? Wir kriegen zwei.
Uhuhu, der Neid steigt. Bevor uns jetzt nachher irgendwie die Social Media überläuft. Wie hast du das geschafft, Robert? Da war der Podcast ausschlaggebend, dass du neue Kolleginnen hast.
Vielleicht.
Wollen wir starten und zwar mit dem Thema der heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Parkinson und wir haben uns eine echte Expertin dazu eingeladen und ihr durftet Fragen stellen auf Instagram, die ich in unsere Frage, die wir an sie stellen, eingewurstelt habe. Ich hoffe, das kam jetzt so gut rüber. Wir haben heute Amy Aureliana bei uns und sie spricht heute mit uns über das Thema Parkinson. Hi Amy, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sabrina, hallo Robert. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch einmal vor und erzähl uns mal ganz kurz einen Schwenk aus deinem Leben.
Ja, also ich bin die Amy und ein Schwenk aus meinem Leben, meinst du, wie ich dazu kam, Parkinson zu machen oder meinst du ein aktuelles Thema?
Nein, tatsächlich, wie du dazu kamst.
Ja.
Genau, mit dem Thema Parkinson überhaupt in Berührung zu kommen.
Ja, also ich habe nach der Ergotherapieausbildung sofort in der Neurologie begonnen und habe damit nie aufgehört. Das ist einfach mein Herzensthema schon immer gewesen und habe in ganz verschiedenen Settings gearbeitet, also in Kliniken, in Praxen, in ambulanten Kliniken und jetzt eben auch selbstständig. Und ja, irgendwann habe ich angefangen, mit Parkinson mich noch mehr auseinanderzusetzen. Gebe jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 7 Jahren oder so Fortbildungen zu dem Thema. Habe ein Fachbuch dazu geschrieben und ja, mache auch sonst noch so ein paar kleinere Projekte. Also mir macht das so Spaß, so ganz unterschiedliche Sachen zusammenzubringen und mich zu vernetzen und eben alles zum Thema Parkinson.
Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, weil es gibt ja viele, viele Erkrankungen jetzt auch, ne, im neurologischen Setting. Warum gerade Parkinson? Also was hat dich da jetzt gereizt, gerade dieses Krankheitsbild für dich zu wählen?
Ja, also zum einen ist es so, dass ich aus irgendeinem Grund mit Menschen mit Parkinson oft so einen besonderen Draht habe. Ich kann es nicht so genau erklären. Ich mag das total. Also es kommt ja oft zu dieser reduzierten Mimik, dass man den Menschen oft nicht so genau ansehen kann, wie es ihnen gerade geht und so. Aber ich finde das immer wieder total berührend, wenn es dann doch aus ihnen heraus, also ich empfinde das als Herausbrechen. Also dass dann doch so ein Kommentar kommt, so ein lustiger oder doch so plötzlich das Grinsen dann übers Gesicht kommt, dann ist das für mich so was ganz Berührendes. Das ist das eine gewesen und das andere war einfach nur ein, so, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also meine damalige Chefin hat die Fortbildung damals gegeben, hier in der Nähe, und wollte das abgeben. Und ich habe das dann mit einer Kollegin zusammen, mit der Martina Hoch, übernommen. Und wir haben es komplett neu überarbeitet, eben betätigungsorientiert, teilhabeorientiert. Und so hat sich das dann, irgendwie kam dann eins zum anderen.
Wie das manchmal so ist.
Ja.
Super,
ja.
Genau. Wir haben ja das Thema Parkinson und es ist, glaube ich, vielen bekannt. Also ich glaube, viele hatten schon Berührungspunkte, was Parkinson betrifft. Also ich zumindest. Vielleicht kannst du uns dennoch einen kleinen Abriss geben über Symptome, über vielleicht gewisse Stadien oder die Entwicklung, dass man mal so einen Rundumblick hat, was bedeutet überhaupt Parkinson? Was für eine Erkrankung ist das?
Ja, sehr gerne. Also Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung. beginnt schon Jahre bevor die ersten Symptome auftreten, im Bauchraum, also im Darm, und arbeitet sich dann langsam zum Gehirn vor. Und erst wenn da ungefähr 50 bis 80% der Dopaminergen-Zellen, also oder der Zellen absterben, die Dopamin produzieren, treten die ersten Symptome richtig auf, dass die Leute zum Arzt gehen. Also da ist schon sehr viel passiert, was noch keiner mitbekommen hat. So im Nachhinein kann man manchmal sehen, okay, es gab Frühsymptome. Die Symptome, die am Anfang auftreten, sind Verlangsamung, also Bradykinese. Und dann kommt es manchmal zum Tremor, also es kann zum Tremor kommen. Und ein Rigor, also so eine Muskelsteifigkeit. Das sind die typischen Symptome. Und später kommt es zur posturalen Instabilität, also dass sie eben Gleichgewichtsprobleme haben. Und dann gibt es eine riesengroße Bandbreite an nichtmotorischen Symptomen, die auftreten können, nicht müssen. Dazu gehört Fatigue. Das entwickelt sich meistens eine Demenz. Depression kann auftreten. Dann auch noch zum Beispiel Verstopfung, Schlafstörungen ist auch sehr, sehr häufig. Dann auch zum Beispiel Schwitzen. Also es ist sehr unterschiedlich, auch manchmal für die Klienten gar nicht so richtig klar, so ist das jetzt Parkinson oder nicht, ist auch eines der Hauptfragen, die ich so bekomme. Kann das sein, dass es vom Parkinson also kommt? Und die Antwort ist meistens ja. Genau, und es beginnt also mit den so um die 60 meistens die Symptome aufzutreten. Es gibt aber auch jünger Erkrankte und entwickelt sich dann eben, also man sagt, es gibt 5 Stadien. Also was heißt, man sagt, also nach Höhen und Jahr, das wurde vor ein paar Jahrzehnten schon festgelegt, erstmal einseitig, dann im zweiten Stadium beidseitig, dann im beginnt irgendwann die posturale Instabilität, dass sie sturzgefährdet werden und später dann eben immer mehr Unterstützung brauchen. Und in der 5. Phase sind sie dann komplett also müssen sie im Alltag begleitet werden oder brauchen auch Hilfe sozusagen beim Aufsetzen und so und sind manchmal sogar in den Rollstuhl, also sitzen dann im Rollstuhl. Also es ist eine sehr schwere Erkrankung und die ist leider nicht aufhaltbar.
Da hätte ich noch eine Zwischenfrage. Gibt es da eine Ursache für Parkinson? Also ist da eine Ursache bekannt oder ist die unbekannt? Und noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Gibt es mehr männliche oder weibliche Klientinnen mit Parkinson? Gibt es da irgendwie eine
Ja.
Einschätzung?
Ja, es gibt einen leicht höheren Prozentsatz an Männern, die erkranken. Und die Ursache ist nicht komplett bekannt. Es gibt Einflussfaktoren aus der Umwelt, also Umweltgifte zum Beispiel sind, das ist schon nachgewiesen. Also in Frankreich ist es auch schon eine Berufskrankheit für Bauern, weil die Pestizide nachweislich eben Parkinson auslösen können. Aber das ist nicht der einzige Faktor und es ist nicht ganz klar, woher es kommt. Es gibt auch einen erblichen Anteil, aber das ist sehr wenig und ja, da wird noch dran geforscht.
Ich finde es wahnsinnig spannend, auch als ich eben neulich gelesen habe, das, was du auch schon erzählt hast, dass es ja, also Jahre vor dem
Ja.
offiziellen Ausbruch quasi schon im Bauchraum beginnt. Für mich war das tatsächlich auch immer irgendwie im Hirn oder Rückenmark irgendwo verankert, ja, vor allem natürlich im Hirn, Substantia nigra, was man so kennt. Von daher, wo ich das dann gelesen habe mit ihr im Bauchraum, war das für mich, Moment, muss ich noch mal gucken, stimmt denn das? Das klingt so fern.
Ja, das ist auch, also es war auch eine große Erkenntnis und das ist auch das, worüber sie jetzt daran forschen, um herauszufinden, ob sie die Krankheit doch vielleicht stoppen können. Man kann es schon jetzt herausfinden, bevor es im Gehirn ankommt, ob jemand Parkinson hat. Das ist aber ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Aber wenn man das ein bisschen leichter herausfinden könnte und dann noch stoppen könnte, dass es sich eben von Zelle zu Zelle setzt zum Gehirn, dann würden die Symptome ja nie ausbrechen. Und das ist, so wie ich verstehe, ist das jetzt gerade der Ansatz, dass man hofft, die Krankheit irgendwann mal ausrotten zu können.
Wow,
Ja,
spannend.
ja.
Super, danke uns für diesen Ausblick bzw. für diese Mitnahme in die Forschung auch nochmal. Wir wenden uns jetzt nochmal der Ergotherapie zu. Und zwar hast du ja auch ein Buch geschrieben, Betätigungsorientierte Ergotherapie bei Morbus Parkinson, und auch dein Handeln richtet sich ja stark nach Betätigung aus. Und eine Frage war unter anderem von einer Zusenderin auf Social Media: Wie bestimmt denn betätigungszentriertes Handeln in der Ergotherapie deine Therapie, beziehungsweise was sind denn Kernelemente davon? Was kann man sich darunter vorstellen bei dir?
Ja, also ich habe die Betätigung immer im Blick, das kann ich wirklich sagen. Es ist nicht immer einfach und es ist auch nicht immer möglich. Wo ich total darauf achte, ist, betätigungsorientiert einzusteigen. Also, dass ich sofort nachfrage, wie Sie Ergotherapie kennen. Also gerade bei Parkinson ist es ja so, dass die oft schon Therapieerfahrung haben. Und dann erkläre ich nochmal meine Interpretation von Ergotherapie, wenn es sich nicht abdeckt, und das ist eben nicht immer so. Also alleine diese Aufklärung am Anfang ist für viele schon so eine Erleuchtung, sage ich mal, dass es eigentlich um sie geht, um ihr Leben und um ihre Tätigkeiten im Alltag. Genau, und dann sind sie auch schon bereit eigentlich für das COPM, das mache ich immer am Anfang, um dass sie sich nochmal selber reflektieren in ihrem Alltag einfach, wo sind da meine Schwierigkeiten.
Ich würde da ganz kurz mal einhaken, weil die Frage 5 passt ganz gut dazu, Amy, weil du gerade COPM auch gesagt hast oder Assessments. Welche Assessments oder Befundungen nimmst du genau vor oder nimmst du her, vielleicht auch jetzt außerhalb von betätigungszentrierten Assessments? Ich weiß nicht, ob es da zum Thema Parkinson noch etwas gibt, und bilden somit auch die Basis für deine betätigungszentrierte Vorgehensweise, weil es gibt ja
Ja.
manchmal auch Assessments, die wir nutzen, um letztendlich gewisse Hypothesen auch zu stützen.
Ja, genau. Also ich fülle immer auch erstmal das biopsychosoziale Modell aus, um auch so umfassend zu erfassen, was noch alles dazugehört, außer dem Betätigungsanliegen, also von der Umwelt her, von den Körperfunktionen, Aktivitäten und Teilhabe. Und personenbezogenen Faktoren, das finde ich wichtig, um so ein Gesamtbild zu bekommen. Genau. Also du meintest jetzt, also es gibt sehr, sehr viele weitere Assessments, die man machen kann. Zum Beispiel, um eine Demenz festzustellen. Da macht man das MoCA, also das ist das, was nachweislich am aussagekräftigsten ist bei Parkinson. Man kann auch die ganzen Symptome nochmal abtesten, also Fatigue oder auch den Rigor oder solche Sachen. Es ist, wenn ich zurückdenke, nicht so häufig notwendig. Also wenn ich mir überlege, warum ich das jetzt machen sollte, also wirkt sich das irgendwie auf meine Therapie nachher aus. Als Allerwichtigste ist, was ich erkennen kann und was von Klienten selber ausgedrückt wird. Und wenn ich, ob, also we welche Zahl er jetzt beim Mocker hat, ist im Endeffekt gar nicht so wichtig, sondern ob er eben die Betätigung durchführen kann oder nicht. Oder ob er selber damit ein Problem hat. Und ja, also es gibt noch einige Assessments, aber ehrlich gesagt, mache ich das COPM meistens. Und ja, manchmal, was ich noch mache, ist die Wertearbeit nach ACT, also Acceptance und Commitment Therapy, um auch noch mal diese Ressourcen herauszufinden. Also, dass man nicht so defizitorientiert arbeitet und nur die negativen Sachen, also beim COPM finde ich das manchmal ein bisschen problematisch, dass man immer nur guckt, was funktioniert nicht, was funktioniert nicht. Und beim werteorientierten Arbeiten, da geht man eher so, okay, was ist mir eigentlich wichtig? Worauf möchte ich mehr Wert legen? Und das finde ich ein ganz empowernden Ansatz, einfach zu sehen, ja stimmt, ich will eigentlich in diese Richtung. Und das ist auch gerade jetzt beim Coping zum Beispiel ganz, ganz schön, sich damit auseinanderzusetzen.
Ich finde das eine total schöne Einstellung, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn man sich unsicher ist, weil einem plötzlich was auffällt, dann kann man definitiv den Mocker machen, um zu gucken, Moment, ist da was, ne, irgendwie, da, man begleitet manche Menschen ja auch immer wieder abschnittsweise länger und vielleicht fallen einem dann Sachen auf und oder auch der Angehörigen, ne, aber jetzt so festzumachen, das ist jetzt der Wert und daran arbeite ich jetzt, hat ja weniger mit den oder hat ja in dem Sinne auch kein oder wenig Einfluss auf die Betätigungsanliegen an sich. Und ich finde es schön, dass du das nochmal so gesagt hattest. Eine weitere Frage, die unsere Zuhörenden beschäftigt, ist denn, gibt es ähnliche Betätigungsanliegen bei Menschen mit Parkinson oder deren Angehörigen? Wie sind da so deine Erfahrungen? Kannst du da schon so aus einem Korb schöpfen, dass wenn du zu neuen KlientInnen und ihren Angehörigen kommst, dass du weißt, ja, meistens sind das die Anliegen? Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Das ist sehr unterschiedlich. Also, so wie die Krankheit sehr viel variiert und natürlich jede Lebenssituation sehr variiert, ist das auch sehr unterschiedlich. In den frühen Phasen, wenn jemand noch sehr selbstständig ist, ist es häufig so, dass ich von den Angehörigen kaum was mitbekomme. Also, entweder die KlientInnen kommen in die Praxis oder wenn, selbst wenn ich einen Hausbesuch mache, sind die nicht so involviert und auch gar nicht gefragt. Also die Betroffenen selber, ja, die sehen da gar keine Notwendigkeit. Ja, ich erinnere mich an einen Klienten, da war das auch sehr eindrücklich. Der war schon recht schwer betroffen, saß im Rollstuhl und da kam das Betätigungsanliegen auf, die wollten zusammen eine Reise machen und mussten dafür in einen Reisebus. Also er musste reinkommen irgendwie. Es war nicht mit einer, wie nennt man diese, Hebebühne oder so. Und das war wirklich das Anliegen von beiden. Aber gleichzeitig hatte die Frau hat ihn dann immer gebracht, hatte die auch ein ganz starkes Bedürfnis, weil sie alleine ihn auch gepflegt hat und versorgt hat und begleitet hat, auch ein sehr starkes Bedürfnis, was für sich zu tun. Und sie hat diese Dreiviertelstunde, die sie da frei hatte, als sie in die Praxis kam, immer zum Kaffeetrinken genutzt. Und das habe ich auch, also das hat sie nie so formuliert, aber das habe ich einfach so wertgeschätzt, dass sie wusste, okay, das ist schön, dass ich diese Zeit habe, dass sich jemand um meinen Mann kümmert, um dieses Ziel, was wir zusammen besprochen haben. Und ich habe mir schon immer am Ende nochmal die 5 Minuten genommen, mit ihr nochmal die Sachen anzugucken, was wir zusammen geübt haben oder Tricks auszuprobieren, aber nie länger als 10 Minuten oder so, weil da die Betätigungsanliegen dann doch auseinandergingen. Ja, und dann habe ich noch ein Beispiel, wo es wirklich komplett andere Betätigungsanliegen waren. Da war dem Klienten einfach das Laufen unglaublich wichtig. Der wollte immer nur laufen, laufen, laufen. Und das habe ich mit ihm gemacht. Also aufstehen war schon schwierig und dann laufen haben wir Cueings eingesetzt, also so Hinweisreize von außen, damit er diese Regelmäßigkeit hat. Und die Tochter, die war häufig da, weil sie den Haushalt gemacht hat für den Vater. Und das hat sich immer weiter verschoben. Wie soll ich sagen? Also mein Fokus hat sich immer weiter verschoben auf diese Angehörige, weil wir ins Gespräch kamen, wie geht es eigentlich weiter? Also er kam selber gar nicht mehr raus aus der Wohnung, er kam kaum noch ins Bad. Und dadurch hatte sie dieses Betätigungsanliegen, okay, wie geht es weiter? Das war ein sehr langer Prozess mit vielen Gesprächen. Aber für ihn, das war auch, weil er eine beginnende Demenz hatte, gar nicht möglich, sich kognitiv damit auseinanderzusetzen, solche Entscheidungen zu treffen. War das komplett das Ding, was ich mit der Tochter besprochen habe und mit ihm nur ganz am Rande. Also da gingen die Anliegen so komplett auseinander und irgendwie habe ich es dann so zusammengewurschtelt.
Das heißt, die Angehörigenarbeit spielt in der Arbeit mit Parkinson-Erkrankten schon eine wichtige Rolle. Machst du
Ja.
dann, also ich grätsche einfach mal ganz kurz mit der Frage nochmal rein, bin ich heute noch der Grätsche, Sabrina.
Ja, mich erst angekündigt bei Amy und jetzt bist du es die ganze Zeit.
Machst du auch so eine Art Aufklärungsgespräche über die Erkrankung bei Angehörigen oder wie läuft das ab? Oder wird das meistens schon im Krankenhaus dann gemacht? Weil meiner Erfahrung nach ist das so, dass ich habe ja auch einige neurologische Klientinnen und Klienten, die dann schon eher unwissend zu mir kommen, also auch gerade Angehörige.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also manche sind schon sehr aufgeklärt, wenn sie schon woanders waren, oder manche sind auch einfach dann online sehr aktiv. Aber stimmt, ich habe das auch immer wieder, dass da ein großes Unwissen ist. Ich formuliere das als offenes Angebot. Also ich sage das schon gleich am Anfang, dass ich auch für die Angehörigen zuständig bin und dass ich mich also gerne auch mit ihnen Informationen durchgehe. Ich mache das aber nicht als getrennte Einheit oder so, dass ich sage, heute sprechen wir über das und das, sondern es, genau, es ist erstmal ein offenes Angebot und manch, also häufig ergibt sich es auch im Gespräch einfach, dass sie dann sagen, ah ja, wir waren beim Neurologen, der hat das und das gesagt, und genau, und dann gebe ich manchmal dazu noch einen Input zum Beispiel.
Okay, ja. Okay, eine Frage, die auch noch reinkam bei uns, und zwar letztendlich in der Ergotherapie, das höchste Gut ist ja die soziale Teilhabe. Und wie fördert man denn das am besten, deiner Meinung nach? Und welche Ziele oder Anliegen können in diesem Bereich entstehen? Was ist dir da schon vorgekommen?
Ja, also die Teilhabe ist oft ein Problem, weil es so oft zu einer Antriebsstörung kommt. Also viele Menschen mit Parkinson entwickeln eine Apathie oder eine Depression oder auch eine Fatigue. Also die Ursachen ist nicht immer die gleiche, aber es sind sehr viele, die ja einfach viel zu Hause dann sind und viel sitzen. Das ist für die Klientinnen selber nicht immer ein Problem. Die sind da mit oft zufrieden. Für die Angehörigen ist es oft ein Problem und das führt natürlich auch wieder zu Konflikten. Meiner Erfahrung nach ist es weniger sinnvoll, oder nein, ich wollte nicht sagen weniger sinnvoll, weniger möglich, also viel schwerer, wenn es schon soweit ist. Ich finde es viel einfacher, das im Blick zu haben, dass es so einen sozialen Rückzug geben kann. Und wenn es schon langsam anfängt, dass die Leute sich zurückziehen, in der Phase die Sachen, die noch da sind, zu fördern oder auszubauen, also ganz neue Sachen anzukurbeln. Also zum Beispiel, das finde ich, was sehr gut funktioniert, ist die Enkel einbeziehen, wenn es Enkel gibt. Das einfach vorzuschlagen, dass die, also ich hatte jetzt zum Beispiel einen, der wenig getrunken hat und dann hat die Tochter ihm ein Bild hingehangen und da stand auf, Opa, bitte mehr trinken. Also das, ich finde, das ist einfach schon eine Art der Teilhabe, dass sie ist involviert, dann fragt sie ihn vielleicht beim nächsten Mal, hast du denn getrunken oder was auch immer, er wird daran erinnert, weil das Bild da ist. Das können aber auch ganz praktische Veränderungen sein. Also zum Beispiel hatte ich eine Klientin, die hatte immer Probleme, ihre Freundinnen anzurufen, mit dem Telefonnummern immer rauszusuchen. Das war ihr viel zu viel und dann hat sie es einfach gar nicht mehr gemacht, aber hatte eigentlich noch das Anliegen, in Kontakt zu sein. Und da haben wir erstmal versucht, das zu reduzieren. Also ich habe das mit ihrer auf eine DIN A4-Seite geschrieben, die 10 wichtigsten Personen. Und dann haben wir das geübt. Und leider war das dann so, dass sie da aber zu langsam war, um die Nummer einzugeben. Dann ist es immer wieder ausgegangen. Und dann habe ich mit den Angehörigen besprochen, dass sie so ein Kurzwahltelefon anschaffen mit so großen Tasten. Und da sind dann die Bilder drauf und da musste sie nur draufdrücken. Also ja, das ist so eine praktische Sache noch. Ja, oder also zur Kommunikation ist auch dieses Umgang im Handy. Das ist, weiß nicht, ob das euch in letzter Zeit so geht. Das ist in den letzten, also ich würde nicht mal sagen Jahren, aber Monaten wirklich fast explosionsartig, dass alle dieses Anliegen haben. Ja, wie gehe ich mit dem Handy um? Und ich finde das ein Riesen, Thema für Teilhabe. Also wenn man da drin bleibt und es schafft, WhatsApp zu benutzen oder das Telefon an sich, gehen viele Kontakte nicht verloren.
Definitiv. Da habe ich noch ein ganz schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, Sabrina, mit
Erzähl.
dem. Soll ich erzählen? Und
Ja.
zwar, weil du gerade, Amy, weil du gerade Handy gesagt hast. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat das ja ganz toll gemacht. Wir hatten eine Klientin mit einem, oder einen Klienten war das mit einem Schlaganfall und der hatte eben eine Aphasie und eine, also keine Sprachverständigungsprobleme, aber eben Sprachproduktionsprobleme. Das heißt, er konnte eben auch nicht schreiben. Das war ein bisschen schwierig. Und da hatte die Kollegin tatsächlich bei WhatsApp mit diesem Smiley-System ein Kommunikationssystem entwickelt mit ihm. Ne? Also das heißt, wenn die Angehörigen haben dann gefragt, ne, wie geht's dir denn oder so, er konnte es dann ja lesen, aber er konnte es eben nicht schreiben, mir geht's gut. Und dann hat er eben gewisse Smileys dafür geschickt und die Angehörigen hatten eine Skala zu Hause, wo diese Smileys eben versehen waren und konnten dann toll deuten, was das bedeutet. Also
Cool.
dementsprechend, ja, gibt es viele Möglichkeiten. Man muss nur kreativ sein.
Ja, aber echt,
Echt
hey,
cool.
cool. Gehen wir weiter. Und zwar haben sich manche dafür interessiert, ob es so ganz spezielle Ergo-Tipps gibt, die du uns zum Beispiel mitteilen kannst, die wir für unsere KlientInnen mit Parkinson direkt mit Mehrwert morgen, wenn die Folge dann kommt, nein, umsetzen können. Ne? Hast du da irgendwas für uns?
Also, wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel hätte, könnte ich euch sofort was sagen. Aber ich finde, das Allerwichtigste als Ergotherapeutin ist, dass wir klientenzentriert arbeiten. Also, wenn jemand reinkommt, dann seht nicht, ah ja, der läuft kleinschrittig, ah ja, der hat keine Mimik, ah ja, der ist sturzgefährdet, sondern seht den Klienten oder die Klientin als Menschen an und versucht herauszufinden, was der Person wichtig ist. Also da nochmal so einen Schritt zurückzutreten, das fällt manchmal schwer, weil bei Parkinson siehst du immer was als Therapeutin. Du kannst alle möglichen Sachen, du kannst deine Listen füllen mit Defiziten, aber das ist nicht das Wichtigste. Und darum finde ich, meiner Meinung nach geht es in der Ergotherapie nicht, sondern was ist das für ein Mensch? Und da gucke ich erstmal hin. Und daraus ergeben sich natürlich auch mal funktionelle Ziele oder also ich könnte euch da viele Tipps geben, aber die sind so individuell, weil ich erstmal den Menschen kennengelernt habe und erstmal sein Betätigungsanliegen herausgefunden habe. Und erst dann kommen eben die ganzen Tipps und Tricks, die es bei Parkinson auf jeden Fall gibt, raus. Aber bitte guckt euch erstmal die Menschen an und geht mit denen in Kontakt. Lasst denen Zeit auch. Die brauchen Zeit zum Reden. Die brauchen auch Zeit, manchmal auch mehrere Therapieeinheiten, bis sie überhaupt so gegriffen haben, was für sie denn eigentlich wichtig ist. Lasst denen diese Zeit und guckt nicht nur auf das Motorische. Also die habe ich ja vorher schon erwähnt, dass die nichtmotorischen Symptome sehr vielfältig sind. Also so geht mit ganz offenem Blick dran.
Ich finde das ein super Tipp, muss ich ehrlich sagen, und auch sehr wertschätzend den KlientInnen gegenüber, weil sie werden, denke ich, von jedem in der Außenwelt darauf vielleicht im ersten Moment reduziert. Und in der Ergotherapie haben wir die Möglichkeit, nochmal einen Schritt zurückzugeben und dahingehend den Raum zu geben. Das finde ich wirklich schön beantwortet. Danke dir, Amy.
Das kann ich nur so bestätigen. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Parkinson ist ja, das hast du ja im Einleitungstext gesagt, ja nicht heilbar. Also das gibt ja leider keinen Fingerschnipp und dann haben wir das geheilt. Das heißt, wir haben natürlich auch Klientinnen und Klienten, die ja Gefahr laufen, hier schnell in Richtung Dauertherapie zu gleiten. Wie gehst du denn damit um? Beziehungsweise kann man pauschal sagen, wie lange so eine Begleitung im ambulanten Bereich dann generell geht? Oder kann man das gar nicht beantworten?
Nee, also pauschal auf jeden Fall nicht. Also ich habe welche, die wirklich kurz da sind und dann schnell ihr Betätigungsanliegen erreichen und das dann auch erstmal gut ist. Ich hatte aber auch schon ein paar Dauerklientinnen. Ja, also das Gute ist ja, dass wir dadurch, wenn jemand sehr lange kommt, so eine sehr gute Vertrauensbasis existiert. Man kennt sich sehr gut. Die Klientinnen können also auch offen mit so Tabuthemen manchmal umgehen oder auf einen zukommen mit Sexualität oder Depression oder sowas. Man hat auch, wenn man jemanden gut kennt, vielleicht einen ganz guten Blick, wenn jemand sturzgefährdet ist oder einfach irgendwie die Stimmung vielleicht zu Hause kippt oder so. Und was man vielleicht nicht hat, wenn man jetzt erst ein paar Mal hingegangen ist. Das ist so die positive Seite. Die negative Seite ist, dass uns dann manchmal sehr schwer fallen kann, eben an der Betätigung, an der Teilhabe dran zu bleiben. Und dann kommt halt doch wieder, ja, mache ich halt große Bewegungen und Gehtraining und fertig so. Da würde ich Rat, also würde ich ratschlagen, das sagt man nicht, gell?
Doch, nehmen wir.
Okay. Dass man sich einfach nochmal kritisch reflektiert. Also wirklich einfach nochmal überlegt, okay, wo stehe ich eigentlich mit diesem Klienten? So wie, wann ist es eigentlich das letzte Mal, dass ich mit dem COPM angeguckt habe oder die Alltagsziele nochmal besprochen habe? Wie funktionell ist jetzt meine Therapie geworden? Und würde es vielleicht einfach auch mal gut tun, eine Pause zu machen? Und also ich formuliere das dann manchmal so, dass ich sage, okay, ich sehe, dass es jetzt gerade, also entweder wir haben ja das Betätigungsanliegen schon erreicht, oder ich glaube, es würde Ihnen gerade ganz gut tun, eine Pause zu machen, und kommen Sie bitte wieder, wenn Sie wieder ein Problem im Alltag haben. Und wenn ich das ja von Anfang an auch so besprochen habe, ist den meisten auch klar, was gemeint ist. Und dann, wenn die nochmal in ihren Alltag gehen, kommt nochmal meistens etwas, was sie beschäftigt oder wo sie sich dran stoßen oder wo es eben eine Verschlechterung gibt und sie merken, oh je, ich kann mich ja gar nicht mehr so gut im Bett drehen oder so. Und dann kommen sie nochmal. Und das finde ich dann erfrischend, und dann haben sie auch die Ergotherapie verstanden. Ohne dass es jetzt negativ sein muss.
Ja.
Aber wir hatten da auch, Sabrina, ich glaube auch in der letzten Folge ganz gute Tipps, wie man mit Wartelisten auch ethisch umgehen kann.
Genau, da gab es dann auch nochmal den Hinweis auf Dauerklientel und wie man damit umgehen kann.
Es
Das
ist ein schwieriges Thema, ne?
Dass es bei manchen einfach so ist, wie es ist, und aber auch, wie man welche Strategie. Genau. Okay, gehen wir weiter. Und zwar, mittlerweile haben Ärzte ja auch erkannt, wie wertvoll die Ergotherapie bei Parkinson sein kann. Und wir beide, Amy, haben ja solche auch auf dem Parkinson-Kongress in Rostock, wo wir dieses Jahr zusammen waren, kennengelernt. Und diese haben sich teilweise auch sehr positiv in den Leitlinien über die Ergotherapie geäußert. Allerdings ist natürlich noch nicht bei jeder oder jedem Kollegen, jeder Kollegin im Gesundheitswesen angekommen, wie wichtig Ergotherapie ist. Gerade auch, wenn man dann den Ergo plötzlich beim Lauftraining sieht, weil das irgendwie ein Teil des Betätigungsanliegens darstellt. Welche Strategie empfiehlst du denn unseren Zuhörenden im interdisziplinären Austausch, um die Ergotherapie zu präsentieren?
Ja, Strategie würde ich es nicht nennen. Ich würde sagen, so besinn dich auf deine Stärken. Ich finde, das ist sehr, sehr individuell unterschiedlich. Also im Kleinen finde ich es immer gut zu kommunizieren. Sowohl mit den KlientInnen ja sowieso, mit den Angehörigen aber auch. Da nutze ich wirklich jede Gelegenheit, nochmal so einen Kurzabriss von Ergotherapie zu geben. Schreibt Berichte für die Ärzte, in denen einfach die Betätigung im Vordergrund steht. Ja, also geht in Kontakt, geht also auch mit den Physios, mache ich das manchmal, dass ich auch nur so eine kleine Notiz irgendwo zum Beispiel schreibe. Wenn ich die nicht direkt sehe und ich weiß, aber die kommen, dass ich einfach sage, wir üben gerade das und das, ist es okay, wenn das Gehtraining meinetwegen bei euch bleibt? Oder mit dem Rollator habe ich den Vorschlag, wie geht es euch damit? Also ich finde, in Kommunikation bleiben ist eine wichtige Sache. Und ich finde aber auch, also weil du jetzt auch gesagt hast, von diesem Parkinson-Kongress. Ich finde, wir Ergotherapeutinnen dürfen uns wirklich mehr zutrauen. Also, es ist nicht einfach, aber beginnt da, wo ihr euch wohlfühlt, und gebt auch mal eine Präsentation in einem Heim zum Beispiel oder ja, auf einem Kongress oder irgendeinem Treffen. Es gibt Selbsthilfegruppen zum Beispiel, die auch gerne mal einen Vortrag hören. Also überall, wo sich was bietet, um auch mal ein bisschen mehr die Ergotherapie zu präsentieren, zu repräsentieren, tut das einfach. Traut euch, schließt euch zusammen. Also Sabrina, ich bin so, so froh, dass du da mit warst auf diesem Parkinson-Kongress. Wirklich. Also ja, das hätte ich alleine gar nicht hinbekommen. Einfach, das war so viel wert, dass wir da zu zweit waren.
Ich fand es
Macht
auch
das.
schön.
Ja, gell? Also das war einfach wirklich was ganz anderes. Macht es, schließt euch zusammen und dann macht große Dinge zusammen. Ach so, genau. Und beim Parkinson gibt es noch was, eine Besonderheit. Es gibt Parkinson-Netzwerke in ganz Deutschland, in den großen Städten, auch manche Regionen. Schließt euch da an, das ist gratis, da kann man einfach teilnehmen. Die treffen sich mit Ärzten, allen möglichen Therapeuten, tauschen sich aus. Und das ist für euch ein Mehrwert, das ist für eure Klientin ein Mehrwert. Und ja, also wir müssen uns einfach mehr zeigen und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben.
Oh, schön.
Zumal ihr einfach in Rostock in der schönsten Stadt Deutschlands wart.
Sagt der Rostocker.
Nein, super. Ganz toll, Amy. Ich würde auch gleich rübergleiten zur allerletzten Frage heute. Und zwar, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Fachlichkeit zu tun. Das kannst du letztendlich beantworten, wie du das möchtest. Wir stellen die Frage sehr, sehr gern. Es hat sich irgendwie so durchgezogen für uns, Sabrina, ne? Von Frage 1 an bis jetzt. Genau,
Ja.
wer hat dich denn oder wer hat dich denn inspiriert oder wer tut es vielleicht immer noch, also in deinem bisherigen Leben, in deinem beruflichen Alltag?
Also zum einen war das auf jeden Fall Martina Hoch, mit der ich damals die Fortbildungen angefangen habe zu geben. Ich weiß nicht, was mich erstmal da geritten hat, aber ich hab gedacht, ich kann das. Ich hab's gekonnt, weil ich mich da dran gehängt habe und sie hat das super immer gemacht. Und ich habe mir da so ganz viel abgeguckt und gleichzeitig hat sie mich aber wirklich so gestützt immer und so wertgeschätzt und so durfte ich dann wachsen mit der Zeit und das hat mir wirklich sehr gut getan und ich finde, jetzt ist es so, dass ich total, so was ich auch vorher gesagt hatte, von dieser Vernetzung inspiriert werde mit Kolleginnen wie euch, also wie dir, Sabrina, haben wir ja immer wieder Austausch,
Ja.
oder mit Sarah Mohr zum Beispiel. Also das ist so, dass ich dann meine Gedanken so explodieren, will ich sagen. Also dann geht viel mehr in meinem Kopf, als wenn ich immer nur meine eigenen Gedanken kreise. Das finde ich immer wieder inspirierend.
Ja, richtig. Und wer Amy einmal auch noch in live sehen möchte, der hat im September, Amy, korrigiere mich gerne, die Möglichkeit beim Retreat teilzunehmen in Stuttgart, ne?
Genau, in der Nähe von Stuttgart sind wir da und wollen eben uns die Ergotherapie ein bisschen nochmal von außen angucken und wie wir die Betätigung in unseren Ergotherapie-Alltag integrieren können, ohne Druck. Und natürlich wollen wir uns da einfach sehr gut gehen lassen und schöne Betätigung für uns finden. Ja, und ansonsten gebe ich natürlich Fortbildungen. Ich bin dieses Jahr noch in, wo bin ich denn noch? Leipzig, Konstanz und Darmstadt und alle möglichen Orte. Also, ihr könnt mich immer wieder live sehen.
Genau, und der Retreat ist zusammen mit Sarah Mohr, gell?
Ja, genau.
Genau. Okay, super. Amy, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast in das oder zu der in die Welt des Parkinson oder uns da ganz viele Infos gegeben hast und die zuhörenden Fragen so beantwortet hast. Ich glaube, da gab es sehr viel Input für jeden, der da zuhört. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich beantworte auch immer gerne auch so mal Fragen, wenn mir jemand eine E-Mail schreiben möchte. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Wie gesagt, von meiner Seite auch aus Danke nochmal, Amy, dass du heute da warst. Eine Idee wäre ja auch vielleicht dein Instagram-Account unten in die Shownotes zu verlinken. Ne? Da kann man dich vielleicht auch
Ja.
direkt anschreiben bei Fragen oder so. Genau, das würde ich dann einfach mit drunter stellen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.